willkommen beim Real Talk von Massimo Köstl-Lenz und Alexander Greif.
Wir haben den Rhythmus im Blut, oder?
Ich habe gehört, Rework macht jetzt mehr Musik als irgendwas anderes und Kunst und alle tollen Dinge des Lebens.
Ja, die wahre Kunst ist ja das Leben selbst, oder? Am Ende des Tages. Oder Triathlon eigentlich, oder? Die größte Kunst ist eigentlich Triathlon in
Wahrheit. Ich wollte gerade fragen, hat das jetzt noch viel mit Triathlon
ja,
zu tun?
Ja, oder? Ja, definitiv.
Die größte Kunst ist Triathlon. Warum?
Weil es einfach eine kreative Idee war, Triathlon zu gestalten, oder?
Okay.
Findest du nicht? Also, wie kommt man auf sowas? Da muss man kreativ sein und sagen, okay, passt, machen wir das. Nehmen wir Schwimmen, Radfahren, Laufen, kombinieren das und labeln das auch noch unter einer der erfolgreichsten Marken, Ironman.
Das ist jetzt eine interessante Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht die Geschichte unserer Sportart. Ich weiß ja nur, wie der Ironman zustande gekommen ist damals.
Also das ist ja auch dann eine Geschichte, oder? Oder auch
Kona,
nicht.
In Hawaii gab es diese drei verschiedenen Races.
Genau.
Diesen langen Swim, dieses Orge-Bike-Race und den Marathon halt.
Yes.
Und dann haben sich die Orgen der Orgen gedacht, hey, schau mal, wer die wirklich Hardcore-Athleten
sind. Die Orgsen sind.
Und wir kombinieren es einfach mal.
Ja,
ohne, dass wir Triathleten sind. Wir sind entweder Schwimmer, Radfahrer oder Läufer.
Ja.
Und wir hauen uns jetzt zusammen und finden wirklich heraus, wer der fitteste Mensch ist, den wir hier unter uns haben.
Ja, also ein
war das die Origin von Triathlon?
Nein, ich glaube nicht.
Oder nur
nicht,
von Ironman?
Nur von Ironman. Also von der Langdistanz davor hat es auch noch sowas Kleines, glaube ich, gegeben.
Ja.
Wenn man sich das in Wikipedia auch durchliest und geschichtlich. Also weißt du, diese ganz kurzen Distanzen hat es schon mal gegeben. Aber das Problem war halt einfach, dass das nicht vermarktet wurde oder besprochen wurde. Und weißt du, Langdistanz hat dann irgendwie schon die Aufmerksamkeit bekommen am Ende des Tages. Warum?
Ja.
Weil es halt extrem
war. Extrem ist,
genau, ja. das war, glaube ich, das hat dann den Umschwung überhaupt, dass Leute Triathlon machen, glaube ich, geschichtlich jetzt gesehen. Aber am Ende des Tages hört sich irgendwie so raus, dass der größte die Kreativität eigentlich das Ego ist, oder? Weil es ist wieder darum gegangen eigentlich am Ende des Tages, das ist, okay, lange Schwimmen ist arg, Radfahren ist auch arg und Lauf, aber kombinieren wir das, oder? Das ist noch ärger, also wirklich so Ego-Sache, oder? Wirklich.
Du liest ja gerade ein Buch über Kreativität und die Frage ist, was ist die Definition von Kreativität? Und das Beste, was mir jetzt einfallen würde, so in ein, zwei Sätzen ist, du nimmst Bestehendes und kombinierst es auf in neuen, noch nicht dagewesene Art und Weise. Und was daraus entsteht, ist nicht die Summe seiner Teile, sondern was Neues.
Ja. Oder einfach Kreativität bedeutet das Sein.
Das Sein?
Wir.
Ja.
Wir sind die kreativsten Produkte.
Ja, erzähl mir kurz davon. Ich habe dir ein Buch empfohlen, ich habe es nicht gelesen, aber Rick Rubin, einer der erfolgreichsten Musikproduzenten der Welt, der selber, glaube ich, nicht der ärgste Musiker ist, aber der hat es immer schon geschafft, wenn er mit Leuten gearbeitet hat, aus denen irgendwie das rauszukitzeln, was diese Personen ausmacht.
Genau.
Und der hat ein Buch geschrieben, The Creative Act oder so, oder der kreative Prozess. Was ist so die Quintessenz, die du bis jetzt daraus rausgelesen hast?
Die Quintessenz? Erkenne dich selbst, erkenne dich, wer du bist.
Interessant.
Finde heraus, dass du eben einen fließenden Zustand erreichst am Ende des Tages. Oder, weil ich merke auch immer mehr, dass wir halt schon sehr viel auf Zwang unterwegs sind. Das bedeutet, dass wir immer etwas haben wollen und verlangen und so weiter. Also es ist sehr lustig eigentlich, dass es am Ende des Tages genau um das geht, was wir eigentlich schon länger darüber philosophieren, eben Buddhismus, Geduld, Achtsamkeit, sich zurückhalten, reflektieren. Ja. Das beschreibt eigentlich ziemlich gut ein Künstler-Mindset. Ja. Also natürlich muss man auch immer aufpassen, nicht jeder Künstler denkt so, ja, aber am Ende des Tages geht es eigentlich darum, dass du im leeren Raum bist, mit dir selbst, gedankenlos, um eben mit dem Universum zu sprechen und er spricht mit dir und du sprichst dann aus ihm heraus und versuchst halt das in Form von Kunst, Kreativität, etwas zu schaffen, quasi zu manifestieren. Also das heißt eigentlich vom Flüssigen oder vom Flüssigen mehr oder weniger in eine Form zu gießen und dass es eine Form gibt, mehr oder weniger, also ein Objekt wird. Das ist die große Aufgabe des Künstlers, des Schaffenden, des Menschen, dass wir etwas sehen, was nicht einen Bestand hat, wollen wir einfach dann festmachen. Mhm. Genau.
Ja. Ich glaube, er schreibt ja auch immer von, auf Englisch, the source, die Quelle, oder?
Ja, genau, die Quelle. Die
irgendwie
ja.
im Zentrum von dem allen steht.
Genau, genau.
Was genau ist das,
die Quelle? Ja, die Quelle beschreibt eigentlich mehr oder weniger das Universum, der Kosmos mehr oder weniger. Ja. Das ist die Quelle und extrem spirituell eigentlich und das ist auch, der Künstler ist auch sehr, sehr, das ist halt für den Normalo mehr oder weniger unter Anführungszeichen, ohne dass es jetzt herablassend ist, nicht verständlich. Ja? Also wir verstehen das teilweise dann auch nicht und was auch wirklich Kunst ist und wo Kunst uns irgendwie hingeben möchte oder wir sehen halt immer nur, es gefällt uns oder gefällt uns nicht, aber dann muss man halt sich oft die Frage stellen, warum es uns gefällt und das ist ja nicht nur in Form von Kunst, sondern jede Handlung sollten wir immer wieder hinterfragen, warum tue ich etwas und dann wirklich ein langer Prozess, das dauert dann eigentlich am Ende des Tages, um drauf zu kommen, warum ich etwas getan habe und dann hat man dann eben diesen Kontext, diese Hinterfragung, ja. Mehr oder weniger.
Ja. Ich finde es lustig, weil sich dieser Gedanke von der Quelle und du als Künstler, wir Menschen als Leute, die kreativ arbeiten können, wir generieren das nicht aus uns raus. Ja. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht nur einfach ein Wiedergeben von außen, sondern es irgendwie, es läuft durch uns durch.
Genau.
Da draußen ist irgendwie etwas im Universum und wir, es fließt durch uns durch, wir formen es und gießen es dann in etwas. Ja?
Genau.
Und das ist gar nicht so weit weg davon, wie viele Neurowissenschaftler, aber auch Philosophen heutzutage auch Consciousness, Bewusstsein verstehen. So ist ja die Debatte, okay, Bewusstsein hat eindeutig was mit dem Gehirn zu tun. Heißt das, das Gehirn generiert Bewusstsein? Und viele Leute sagen, na, es scheint eher so zu sein, dass Bewusstsein allgegenwärtig ist. Mhm. Ja, das ist auch irgendwie die Sicht von Panpsychism. Panpsychism sagt, Bewusstsein ist in allem. Ein Stein hat ein gewisses Level von Bewusstsein, ein Baum, alles.
Ja, ja, ja.
Und das Gehirn hat nur diese besondere Fähigkeit, das auf eine gewisse Art und Weise in Form zu gießen.
Es ist ja? so, also ich würde eher das Gehirn so als eine Antenne beschreiben. Mhm. Und mir ist und du beschreibst halt eben, dass es ist halt so fließend und es umgibt uns quasi so Frequenzen mehr oder weniger. Wir wissen ja in der Wissenschaft auch, dass alles eigentlich eine Frequenz ist, eine Welle. Mhm. Und wir müssen die halt irgendwie einfangen. Und man kann sich das so vorstellen, dass das Gehirn quasi die Antenne ist oder auch der Motor. Ja. Und das wird halt dadurch dann eingefangen und dann eben sprechen wir daraus.
Ich glaube eben genau das ist, oder was heißt ich glaube, so wie ich das verstehe, ist es eben weder das eine noch das andere. Also die Antenne wäre das eine Bild. Antenne bedeutet, draußen ist etwas, wir empfangen es nur und machen dann was damit. Die gegenteilige Sicht wäre, wir generieren es, also
quasi das
Gegenteil von der Antenne und senden
es
nach außen.
Es ist sowohl als auch.
Und es scheint eben nicht nur manchmal das eine, manchmal das andere, sondern sowohl als auch eine Mischung. Ja?
Genau.
Wir empfangen etwas, formen es dann aber auch selber, generieren es wieder nach außen. Das, was wir nach außen generieren, formt wiederum die Frequenz, die da ist. Und dadurch ist es ein Hin und Her, ein stetiges Back and Forth.
Und somit ist es ja auch dann ständig in Bewegung.
Ja.
Also dieses ständig, sonst wäre es ja starr. Also wenn das nicht stattfinden würde, wäre es ja starr. Und somit wäre es dann auch Stillstand.
Ja.
Lustigerweise, es muss eine Reibung stattfinden, also ständiges Geben und Nehmen, um eben einen Fortschritt, eine Veränderung hervorzurufen am Ende des Tages.
Voll. Es muss Widerstand geben, damit das entsteht. Das
Reibung erzeugt Wärme.
Das lese ich auch
That's it.
Ja. That's es it. Ist generative und creative resistance, so habe ich das oft gelesen, dass eben Widerstand nicht das Gegenteil von Bewegung ist, sondern durch Widerstand entsteht erst Bewegung.
Ja, absolut.
Durch Reibung entsteht erst irgendetwas. Also rein physikalisch gesprochen, eine Oberfläche, die perfekt reibungslos ist, da kann keine Bewegung stattfinden, weil Bewegung ist immer ein Stemmen gegen etwas und dadurch ein Vortrieb oder eine Bewegung
in irgendeine Richtung. Und da entsteht auch deine Energie.
Mhm.
Daraus entsteht Energie, die dann eben zu einer Fortbewegung führt.
Und dann ist am Ende es umso lustiger, dass das Ganze hier Rework heißt, weil erneuern, also neu machen, neu formen etc. Sprich, genau das, Veränderung. Ja?
Ja.
Wandel ist die einzige Konstante. Alles ist im stetigen Fluss, alles ist im stetigen Veränderung. Ohne Veränderung stirbt alles, oder? Ich denke an den menschlichen Organismus. Du bleibst nur deswegen gleich, weil in jeder einzelnen Millisekunde jede Zelle in dir sich erneuert und sich verändert. Mhm. Und dadurch, durch den Wandel, bleibst du gleich. Mhm. Weil in dem Moment, wo deine Zellen aufhören würden, sich zu ändern,
oder zu teilen,
bist du tot.
Genau.
Und Leben hört auf. Also,
Es ist echt spannend. Und das Faszinierende, was du auch dann eigentlich mehr oder weniger sprichst mit den Widerständen, und das kommt man dann auch einfach, wenn man das ein bisschen anders ausdrücken möchte, einfach Hass ist abhängig von der Liebe und Liebe ist abhängig vom Hass. Also das heißt, das ist ja das Wichtige, was wir auch irgendwie beibringen wollen, wir oder vor allem auch der Buddhismus oder auch alle anderen, dass wir beides akzeptieren müssen. Ich kann, weil wir haben immer wieder so ein Verlangen, eben wenn ich böse bin oder traurig bin, dann möchte ich glücklich sein. Wenn ich glücklich bin, dann möchte ich nur glücklich sein, aber auch wieder böse. Also es ist immer so ein Wechselspiel. Es muss beides geben. Wenn da, wo kein Hass ist, ist keine Liebe. Da, wo keine Liebe ist, ist auch kein Hass. Also
ohne Licht, kein Schatten.
Genau, und so weiter, absolut. Und so fort, also wir müssen endlich einmal akzeptieren, dass Niederlagen sein müssen, um Siege zu feiern. Der Sieg muss genauso von einer Niederlage leben. Also wir haben ja schon gewusst, warum wir eben eine dualistische Denkweise haben, weil es einfach von beides abhängig ist. Und es gibt kein Entweder-Oder, Null oder Eins. Es ist immer ein Wechselspiel. Ja. Das ist die wichtigste Essenz fürs Leben, eigentlich am Ende des Tages.
Absolut. Und um ein kurzes Beispiel zu geben, warum diese extrem abstrakten Gedankengänge dann doch wieder sehr konkret werden können. Du kannst gerade die Quintessenz von dem, was wir hier reden, jetzt schon wieder eins zu eins zum Beispiel auf den Trainingsprozess übersetzen.
Absolut.
Ja? Ohne auch einmal Bullshit gemacht zu haben, ohne zu spüren, was es heißt, absolut ausgebrannt zu sein oder aber umgekehrt, viel zu wenig gemacht zu haben, ohne diese Erfahrungen hast du keine Kalibrierung.
Genau,
Du kannst nicht auf dem für dich individuell optimalen Prozess sein, wenn du nicht beide Grenzen auch einmal in einem gewissen Maß ausgelotet hast.
Genau.
Ja? Also das Versagen wiederum als essentiellen Prozess zum Guten. Ja?
Aus dem Schlechten steht das Gute. Absolut, absolut.
Welcher krasse Philosoph hat denn das gesagt?
Absurd, oder? Es ist wirklich absurd und man kommt dann immer mehr drauf, dass alles halt ein wichtiger Prozess war und wir wissen ja, dass nicht das Ziel ist das Ziel, sondern der Weg dorthin und es muss halt aus dem Schlechten entsteht das Gute. Das will man ja dann auch irgendwie damit vermitteln.
Ja,
das ist eigentlich der springende Punkt.
Es braucht diese Erkenntnis, um nicht zu verzagen, weil
genau. Das
moderne Mindset ist, wenn was Schlechtes ist, ist es schlecht
und es ist scheiße
und ich habe versagt
verlangen,
und ich habe Zeit damit vergeudet, ich habe Ressourcen damit vergeudet, aber nein.
Ich habe keine Ahnung, was mir damit zerstört.
Das war die wichtige Erfahrung, die du gebraucht hast, damit du jetzt gelernt hast.
Genau.
Das heißt, diese tiefe Erkenntnis, es ist Teil des Prozesses und gut, dass es passiert ist und ich habe vielleicht Schaden davon getragen, aber ohne dem geht's halt nicht.
Was glaubst du, was ist dadurch zerstört, durch das, was du gerade von dir gegeben hast, was wird am meisten dadurch zerstört?
Was meinst du?
Du hast ja gerade gesagt, dass wir halt eben diese Erfahrung brauchen, dass es eben das braucht, also wirklich es zu verstehen und zu fühlen, aus dem Schlechten entsteht das Gute. Und wenn ich aber das nicht habe, was ja die meisten haben, aufgrund des Mindsets, was braucht es? Also was braucht es? Das auch, aber was zerstört es vor allem? Die Kreativität.
Ach so, ja, klar.
Die Kreativität zerstört es.
Mhm.
Und ich sehe das halt extrem bei Kindern. Dass du dadurch, weil es gibt niemanden auf diesem Planeten, der kreativer ist als ein Kind.
Ja.
Hat auch seinen Grund. Er hat nicht seine Filter.
Mhm.
Ja? Er hat keine Erfahrung. Ja? Ja. Er sieht die Welt, so wie sie tatsächlich ist.
Mhm.
Ja? Und das ist das große Problem, was wir haben. Wir haben diese Filter. Also wenn ich dir zum Beispiel ein Bild zeige, versuchst du dann dich zu fragen, gefällt mir das oder nicht, weil es so einen enormen Einfluss hat auf deinen Filter, also deine Erfahrungen. Ja?
Ja.
Und das Schwierige auch an der ganzen Sache ist, und das versucht man ja dann auch mit Achtsamkeit und mit Abstand zu nehmen von Dingen, dass man die Dinge so wahrnimmt und auch den Menschen so wie er ist. Und das ist verdammt schwierig, weil wir es verlernt haben, weil es immer um einen Überlebenskampf unserer Persönlichkeit, unserer Ego gegangen ist. Und ich glaube, das ist einer der schwierigsten und wichtigsten Prozesse, wo sich gerade Rework auch irgendwie wiederfindet, dass wir wieder erlernen sollten, Abstand zu nehmen und auch die Dinge so wahrzunehmen, wie sie wirklich tatsächlich ist und nicht, was ich für ein Verlangen habe. Entweder ich möchte das gut anfühlt, meistens wollen die Leute immer das gut anfühlt, aber wie gesagt, wenn ich etwas Gutes haben will, muss ich auch das Schlechte akzeptieren und auch mich in dem Schlechten wiederfinden irgendwie am Ende des Tages. Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Prozess.
Ja. Und es gibt ja nichts, was nur gut ist. Kinder, Jugendliche, junge Leute haben die größte Kreativität. Kreativität wiederum ist vielleicht nicht das, was du brauchst, wenn du einen vordefinierten Prozess, der jetzt einigermaßen steht, so effizient wie möglich durchziehen willst. Ja? Also die besten Administratoren dieser Welt, die besten Bürokraten, die es ja auch braucht. Es braucht auch Leute, die manchmal nach Strich und Faden Dinge einfach umsetzen, machen, nicht links und rechts denken, sondern effizient handeln. Und da ist Kreativität wieder vielleicht nicht das Beste,
was du brauchst. Genau, das ist das Problem. Absolut. Also wären wir wieder bei dem Beispiel, es braucht sowohl als auch. Ja? Es braucht jemand, der die Vision hat oder auch eine Idee hat und dann braucht man jemanden, der dann halt auch wirklich keine eigene Idee hat, sondern einfach das gerne dann auch umsetzt. Und da wären wir auch eigentlich Paradebeispiel, so stellt man dann auch ein Team auf, so wird man dann auch eine Einheit mehr oder weniger, dass man dann auch jeder eine Einsicht zeigt, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich und wer kann mir dabei helfen, und das ist auch so Trainer-Athlet-Beziehung mehr oder weniger. Der Athlet ist der, der einfach nicht die Idee hat oder auch einfach nicht die Zeit und die Ressourcen hat, das alles aufzuarbeiten, weil das ist ein langer Prozess, ein arbeitender Prozess, also deswegen bin ich auch Trainer geworden, weil ich, oder Coach mehr oder weniger, das ist ja noch ein bisschen mehr, also ja, mehrdeutiger, mehr oder weniger, weil du jemanden anleiten möchtest, der, wo du hilfst, dass er sich weiterentwickelt. Ja? Und das ist halt, wo du auch sagst, dass wir auch wieder da zurückkommen, dass es wieder Zelle ist. Man muss die Zelle zerstören, damit sie sich aufbaut und kräftiger und stärker wird als vorher. Und das macht man halt immer wieder. Und man hat halt oft das Problem in der heutigen Zeit auch, weil wir halt sehr, sehr perfektionistisch sind und auch sehr leistungsorientiert sind, dass wir zu viel zerstören und gar nicht mehr aufbauen können. Und wir sind uns aber dem gar nicht so bewusst. Ja? Es spiegelt zwar die Leistung, kann ich nicht nachrufen im Wettkampf, aber wir suchen uns irgendwie andere Ausredner. Es passt nicht oder es war das schlecht oder der Trainer ist falsch oder das ist falsch. Am Ende des Tages war einfach alles zu viel. Deswegen konntest du am Tag X nicht das abrufen. Mhm. Und mit zu viel meine ich auch zu viele Gedanken machen. Ja? Mhm. Und ich merke, und das habe ich auch am Montag bei meinem Vortrag bei der Trainerausbildung, habe ich das auch wieder gemerkt, dass die Leute dann einfach ein Missverständnis davon haben, wie, oder auch einfach kein Gefühl dafür, wie viel muss ich jetzt zerstören, um das wieder aufzubauen und was braucht es dafür am Ende des Tages? Und dann ist halt wirklich eine wichtige Aufgabe des Trainers, um das auch zu erkennen. Also ich glaube auch, dass wir immer mehr erkennen sollten, ja, auch alle Trainer da draußen, dass es eine wahnsinnige Verantwortung ist, ja, und dass wir mehr, dass wir mehr zerstören, als wirklich notwendig ist, ja, um nur die Zeit und die Leistung zu erreichen, ja, weil die Leistung und Zeit treibt uns an, ja, nur noch nicht. Ja. Das ist das am Ende des Tages. Ja. Das sollte man immer sich inhalten, reflektieren und schauen, ist das wirklich notwendig? Ist das wirklich notwendig oder ist es einfach nur ein Zwang?
Ja, man sollte das wirklich stets machen, innehalten und sich einmal fragen, wieder in der richtigen Balance, weil wenn du das zu viel machst, dann bist du nur in deinem Kopf, hinterfragst alles und funktionierst als Mensch halt auch wieder nicht.
Genau, ja? genau. Aber du sagst ja, es braucht sowohl als auch und man muss von einem Extremen und zum anderen, und das hat man auch in der Trainingsphilosophie herausgefunden, dass das polarisierte Training am besten wirkt von einem Extremen zum anderen, sehr, sehr, sehr viel Grundlage, sehr viel Hit oder sehr viel, aber ein etwas Hit, damit ich halt die Mitte verbessere, ohne dass ich die Mitte, ohne die Mitte zu sein, sein, ohne die Mitte zu trainieren, werde ich dann im Wettkampf die Mitte finden. Oder auch nicht, ja. Aber das ist das Ziel, die Idee dahinter. Man hat das ja einfach rausgefunden, weil gestern oder vorgestern hat mich eh auch jemand gefragt, weil ich habe einfach in die Gruppe reingerufen, was glaubt ihr, wie die Verteilung ist? Und einer hat gesagt, ja, 50-50%, 50 Hit, 50 Grundlagen jetzt von den Stunden her. Habe ich gesagt, ja, das hat man 1960 gemacht und dann ist man draufgekommen, okay, das ist nicht der richtige Weg. Ja. Man zerstört extrem viel und die Leute sind dann nicht mehr wirklich Menschen, mehr oder weniger. Ja. Sie halten das nicht durch. Ja. Und so hat sich das dann auch hat sich das mehr oder weniger entwickelt. Also wie gesagt, man merkt ja auch bei unserem Gespräch, dass man am Ende des Tages eigentlich sieht, wenn man den Sport verstanden hat, dass man das auf alle anderen Bereiche umlegen kann. Und das habe ich auch bei meinem Vortrag gesagt. Hey Leute, wenn ihr das verstanden habt, was ich euch gerade erklärt habe, mit der Laktatkurve, mit dem Zerstören, Aufbau, Regeneration, B- und Entlastung und eine gewisse Balance haben im Alltag, dann könnt ihr das in der Beziehung aufbauen, dann könnt ihr das in allen Bereichen, jobmäßig und so weiter, einfach mit euch selbst, ja. Und das ist ja auch das, wenn du eine Veränderung hervorrufst, eine positive hervorrufen möchtest, musst du halt eben auch auf Konfrontation gehen, auf eine Diskussion mit deinem Arbeitgeber, mit deiner Frau, mit deinem Freund, um eben am Ende des Tages euch gegenseitig abzugleichen, um besser zu werden, ja, und eine Einheit zu werden. Und da kommt eigentlich gleich der springende, spannende Punkt, was wir halt extrem verlernt haben, ist, eine Einheit zu werden. Also definitiv ein Team zu werden, ein Team aufzubauen.
Große Aufgaben, die wir da alle vor uns haben. Wie kann Rework helfen? Was tun wir? Wie schaffen wir das zu vermitteln?
Ja, wir versuchen das eigentlich es ist im Aufbau, weil wir nehmen ja heute das erste Mal im Re-Office auf. Mm. Herzlich willkommen. Wir können es zwar nicht leisten, aber wir machen es trotzdem, weil wir sind menschenorientiert, kundenorientiert und nicht profitorientiert. Ja. Und das merken die Leute auch immer mehr. Oh. Und das soll so sein. Also ich sage auch, es waren auch so ein paar Athleten von mir, die einfach den Stall verlassen haben, mehr oder weniger. Ja. Was ich gut finde, weil sie wollen ja auch andere Perspektiven haben oder auch einen neuen Trainer nehmen. Ja? Und wenn die zwei, drei Jahre schon dabei waren, dann, und weißt du, natürlich kommen auch im Alltag dann Probleme, weißt du, der Job hat nicht gepasst oder die Beziehung war zu beendet. Und wie schaffe ich dann eine Veränderung am schnellsten, indem ich einfach mein ganzes Umfeld ändere, auch den Trainer zum Beispiel, wenn ich unzufrieden oder keine Motivation mehr habe. Ja. Und da kann halt der Eingesessene nicht mehr so wirklich dabei helfen. Mhm. Und das finde ich auch irgendwie schön, weil es ein Teil vom Prozess ist und da darfst du das nicht zu sehr nehmen, okay, war ich jetzt schlecht oder war ich dann nicht der Richtige dafür? Nein, du warst ein wichtiger Teil davon und jetzt geht es den nächsten Lehrmeister zu treffen.
Ja.
Ja. Also ein schöner Gedanke eigentlich. Ja. Mhm. Definitiv.
Naja. Was gibt es sonst zu erzählen? Was war los letztes Wochenende?
In Graz.
In Graz.
In Graz, der Halbmarathon. Yes, definitiv.
Der war geil
am Start. Ja, also, voll, der war am Start. War
am Start und man hat an der Startlinie auch kaum übersehen können.
Nein, definitiv. Geil, oder?
Es war kein sehr breiter Startbereich.
Oh ja, es hat den zweiten gegeben. Also es waren zwei, das hat man dann schon gesehen. Okay. Ja. Wir waren beim kleineren, es hat dann noch einen gegeben, aber ja, wir haben uns positioniert natürlich, wo unsere Leistungen liegen, haben wir uns definitiv positioniert oder am Ende des Tages ist es einfach darum gegangen, einfach miteinander zu starten und auch Aufmerksamkeit definitiv. Die Kamen hat eh schon gesagt, ich bin gespannt, wann sich die Leute aufregen, dass halt bis die eine 1,40 ganz vorne hinstellt, aber es ist eh gegangen, wenn jeder Rücksicht nimmt und der spannende Punkt, es ist noch nicht reglementiert, also es ist noch nicht irgendwie im Gesetz festgelegt, dass nur die Schnellsten vorne starten. Das war einfach bis Haus aus immer klar. Aber ich glaube, dass jetzt der nächste Punkt sein muss für den Veranstalter, dass er klar definiert, wer vorne steht und wer nicht. Weil sonst, das dann immer Rework macht.
Die Lücke wurde ausgenutzt und Rework war ganz vorne drin.
Was geil, sagen, oder? Ja? Geil, oder?
Aber es hat doch einfach geil ausgeschaut.
Ja, voll, das war ja schön irgendwie, oder?
Vier oder fünf? Vier Leute, fünf Leute?
Es war der Christian.
Ja.
Ich war's, die Johanna, der Dominik und genau.
Fünf. Okay, ja, die ganze erste Reihe voll. Mit den geilen Trikots.
Schön, oder?
Cool aus.
Ja, es hat cool ausgeschaut. Cool ausgeschaut. Hoffentlich seid ihr mir nicht böse. Wir haben dann sind wir gleich auf die Seite gegangen. Ja. Aber apropos böse, es war kurz vor einer Minute vorm Start, nicht einmal eine Minute vorm Start, haben sich Klimaaktivisten hingelegt, haben eine Sprühdose aufplatzen lassen mit orangenen Farben. Ja. Und man hat eh gleich gesehen, dass die Beamten gleich hingerannt sind und von der Bereitschaft wahrscheinlich, nehme ich jetzt einmal an, und auf jeden Fall die Leute dann weggezahrt haben. Also wirklich bewusst,
Wie haben die Leute reagiert? Wie waren die drauf?
Also die Läufer haben das null mitbekommen. Gar nichts, okay. Man hat es gesehen, aber die Leute haben das nicht so wirklich. Okay. Es waren auch nur so zwei, drei Leute oder sowas, die das gemacht haben.
Und wie stehen wir dazu, dass bei
einem
Halbmarathon da?
Ich verstehe den Frust, ich verstehe auf jeden Fall den Frust, ich kann es verstehen, nur leider habe ich auch ja schon öfter gesprochen, dass wenn man jemanden ärgert, das nur mehr Ärger hervorruft, also mehr Hass, und das nicht die richtige Herangehensweise ist, aber ist eh klar, ein frustrierendes Kind will einfach Aufmerksamkeit und das bekommt es nur mit Gewalt. Mhm. Ja. Wenn ich es nicht besser weiß, wie ich es mache, wenn ich nicht weiß, wie ich es artikuliere, hilft nur Gewalt und das ist halt die falsche Herangehensweise leider. Ja. Also definitiv, da müssen wir was ändern. Da ist auch die Politik ein bisschen gefordert. Also ich würde das Ganze so eigentlich machen, dass ich die Leute einlade auf eine Pressekonferenz und mit denen rede, hey, wie seht ihr die Welt und wie können wir das handhaben und wirklich, da muss ja jemanden geben, der dafür verantwortlich ist, also der das überhaupt in den Stein ins Rollen gebracht hat und mit dem einfach sich zusammensetzt, weil so kann es halt nicht weitergehen, weil was ist die nächste Herangehensweise, eine Bombe oder was? Weißt du, was ich meine? Also ich meine das wirklich radikal, weil so funktioniert der Terrorismus. Die fangen auch an, einfach Gemälde anzumalen, ist ja brutal eigentlich, oder? Das ist ja Kunst, da hat sich ja ein Künstler was überlegt, über Jahrhunderte mehr oder weniger und einfach das Beschmieren, nur damit ich Aufmerksamkeit bekomme, ist auf jeden Fall die primitivste und unbeholfenste Sache.
Ich glaube, es zeugt einfach, so wie du sagst, von der tiefen Frustration,
von absolut. Der Angst. Absolut. Die ist auch da, ich verstehe es. Wir zerstören auch die Welt, aber das wird halt noch mehr Zerstörung hervorrufen, in der Menschheit auf jeden Fall, definitiv, weißt du? Weil die Leute schütteln alle in den Kopf und das bewirkt gar nichts.
Das ist vielleicht ein bisschen das Problem mit dem Narrativ, dass wirklich alles den Bach runtergeht, dass es so gut wie keine Hoffnung gibt und dass es extremste Maßnahmen braucht, damit überhaupt irgendwas passiert. Also
ein Notstand.
Ich bin kein Klima- und Wetterwissenschaftler. Ich bin auch, ich bin zwar ausgebildeter Ökonom, aber ich bin auch da kein Experte. Ich weiß nicht, ob es ein geiles Narrativ ist, zu sagen, es ist de facto so, dass alles scheiße ist und alles den Bach runtergeht. Weil selbst wenn es so sein sollte, was macht es denn eindeutig mit den Leuten? Es macht sie extrem ängstlich.
Ja. Ja.
Und dadurch Scheuklappen auf, narrow-minded. Und dann sind wir wieder beim Gegenteil vom kreativen Prozess. Ja? Wenn wir eine Sache wissen, ist, dass komplexe Probleme kreative Lösungen brauchen. Es gibt keine einfachen Lösungen für komplexe oder komplizierte Probleme. Und alles, was ein Übermaß an Angst macht, ist einmal A, die Suche nach Sicherheit. Die Suche nach Sicherheit heutzutage drückt sich darin aus, zu sagen, es gibt einen Feind. Es gibt ein klares Feindbild. Das klare Feindbild ist
Kapitalismus zum Beispiel.
Der Kapitalismus, der industrielle Sektor, CO2. Weißt du, so,
aber was schnürt das?
Hier ist der Feind.
Aber was schnürt das?
Was?
Was schnürt das? Wenn du ein Feindbild hast, was schnürt das? Die Gemeinschaft. Die Masse, das ist das Gefährliche an der ganzen Sache.
Da sind wir wieder beim Thema, dass alles ja immer 10.000 Faktoren hat. Ja?
Aber das ist wirklich gefährlich. Gefühl
kann wieder sau wichtig sein dafür, dass das Kollektiv Menschheit zusammenkommt und an einem Strang zieht, schön und gut. Aber was wir momentan mehr sehen, ist dadurch, dass die Leute dann Klarheit wollen, ein Feindbild, Scheuklappen, engstirnig,
starr.
Vergessen, dass es viele andere Faktoren gibt, die genauso essentiell sind. Ja?
Und sobald.
Und dann sind wir wieder nicht in der Lage dazu, einen offenen Austausch zu führen. So wie wir gesagt haben, dass es kreative Leute gibt, die das gut können. Und dann gibt es die Administratoren und Bürokraten, die das andere gut können. Ja. Und wie finden wir kreative Lösungen für komplexe Probleme, indem wir alle miteinander reden, indem wir alle unseren Teil dazu beitragen, um dann in einen freien Meinungsdiskurs hoffentlich auf einen grünen Zweig zu kommen, der viele Aspekte berücksichtigt. Stattdessen sagen wir, ihr seid alle dumm, ihr habt nur Scheiße gebaut, wir wissen es besser, zack. Und das scheint nicht so gut zu funktionieren.
Ja, ich bin mir davon überzeugt, dass wir das tun, aber es ist einfach zu langsam, dass einfach viel zu langsam passiert, damit eben auch eine Handlung stattfindet und eine Veränderung hervorgerufen wird. Das ist das große Problem, eigentlich, was ich sehe. Also ich glaube schon, dass diese Kommunikation, dieser Austausch, wie in der Demokratie quasi, die eine Partei hat die Idee, dann sagen, na, das sehe ich so und so, aber es führt halt am Ende des Tages nicht zu einer Lösung, beziehungsweise zu einer Handlung. Mhm. Wir sind eigentlich ständig in einem Prozess und der Klimaaktivist spürt das, dass die Erde zu Ende ist oder wirklich am Limit ist und möchte eigentlich schnelle Ansätze haben, okay, auf radikalste Weise. Aber das Problem ist einfach, dass Gewalt dann am Ende des Tages nicht die Lösung ist.
Ja gut, aber lass mir dir ein konkretes Beispiel geben, was jetzt nichts per se mit Gewalt zu tun hat, wo zu viel falscher Konsens schwierig sein kann. Also, das wird jetzt alles sehr kontroversiell. Ich hoffe, niemand nimmt es mir böse. Ich bin kein Experte. Ich gebe nur wieder, was ich von verschiedensten Seiten höre. Es scheint relativ ausgemacht zu sein und alle sind sich im Klaren darüber, dass, sagen wir jetzt, CO2-Ausstoß der eine Hauptfeind bezüglich Klimawandel, Erderwärmung ist. Das heißt, es werden die letzten Jahre und auch Jahrzehnte Milliarden über Milliarden da reingeballert, das zu reduzieren. Und Gesetze werden erlassen, dass das reduziert wird.
Aber es ist noch zu langsam.
Wird. So, jetzt ist einmal der Konsens nicht 100% da, dass es nur diese eine Sache ist, dass es nur CO2-Ausstoß ist, der das alles bedingt. Aber da werden unendliche Ressourcen, nämlich nicht nur Geld, finanzielle Ressourcen, sondern auch kognitive Ressourcen im Sinne von Zeit, Gesetzesgebung reingeballert. Jetzt gibt es da diesen coolen Autoren, den Björn Lomborg, der ist ursprünglich Ökonom und hat einen Think Tank, den Copenhagen Consensus, und die haben sich einfach mal zur Aufgabe gemacht, ein paar Dinge zu identifizieren, womit viel weniger Geldmittel auf der Welt extrem viel Gutes umsetzbar wäre. Also wir reden hier von Abschaffung von Armut in Dritte Weltländern. Wir reden von klimaverbessernden Maßnahmen. Und ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich die nicht alle aufzählen könnte. Aber in seinem Buch oder Büchern nennt diese Gruppe eben einige Dinge, die uns viel weniger Geld und vielleicht auch viel weniger Zeit kosten würden, als all das, was wir nur in dieses eine Thema Net Zero Low Emissions ballern, die zu extrem viel Guten auf der Welt führen würden. Ja? Weißt du, also zu viel Konsens, das ist der klare Feind, wir sind uns einig, wir lassen keine anderen Meinungen mehr zu, da ballern wir alles rein. Und vernachlässigen diese anderen Baustellen, die anscheinend mit relativ gesehen weniger Geld und Zeitressourcen zu extrem viel Guten führen. Aber wir verfolgen es gar nicht, weil alle unsere Ressourcen, all unser Fokus auf diese eine Sache
gebündelt ist.
Ja. Ja? Und dann sind wir Groupthink. Ja? Groupthink, so hey, alle sind einer Meinung und der andere Meinung ist, sagt es gar nicht erst, weil das passt nicht. Mhm. Das ist dann wieder nicht freie Meinungsäußerung. Das ist nicht offener Diskurs. Ja? Mhm. Weil sich alle so einig sind, dass es eh das eine ist.
Mhm. Faszinierend, ja. Das ist halt das Gefährliche, dass eben ein Feind, das schnürt diese Sicht. Und Feind bedeutet ja auch einfach Umweltverschmutzung. Ja? Das ist echt gefährlich. Und eines möchte ich auch noch sagen, was ich auch zu dem Schluss gekommen bin. Also eine Erderwärmung ist jetzt nicht wirklich aufhaltbar. Die findet statt. Ja? Wir befinden uns halt in der Beschleunigung. Weißt du, wenn du etwas mit CO2 beschleunigst, also die ganze Umweltverschmutzung, wir beschleunigen den Prozess und das ist die Angst. Wir haben auch ein bisschen Angst, dass wir das zu sehr beschleunigen und wir gar nicht mehr überleben. Ja, das ist die weil Erderwärmung wird es so und so, das hat immer stattgefunden. Das hat immer, aber zu einem kleinen Prozentsatz. Jetzt wird es immer wir werden immer bewusster dafür, weil wir es auch spüren und weil es so schnell geht. Vor allem jetzt im Oktober ist es noch immer absurd warm. Ja, und es verschiebt sich alles nach rechts. Es ist immer diese Rechtsverschiebung. Ja? Und am Ende des Tages bin ich dann auch gespannt, wie wir dann draufkommen, wie wir das handhaben. Weil da sieht man wieder, wie starr alles ist. Und zum Beispiel meine ich bin sicherlich im nächsten Jahr überlegen, ob ich nicht eine Veranstaltung, einen Triathlon, den letzten Triathlon im Oktober mache, weil da ist ja eh noch scheiß warm. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und wir müssen das adoptieren. Wir müssen uns anpassen und nicht, wir müssen das jetzt verhindern. Es ist vielleicht nicht verhinderbar. Vielleicht ist es wirklich nicht mehr verhinderbar. Das Einzige, was wir machen können, im Juni und im Juli gibt es keinen Triathlon mehr, weil es einfach zu heiß ist. Und da müssen wir uns halt dementsprechend anpassen an dem Ganzen. Und natürlich kann man das Ganze entschleunigen, indem man halt sagt, okay, wir versuchen einfach mit der Welt, mit dem Klima etwas rücksichtsvoller umzugehen und dann halt weniger mit dem Auto fahren und so weiter, weniger fliegen. Aber es hat einfach alles eine Überhand genommen und wir haben ja eh auch gesprochen, wenn wir das so radikal ändern würden, würde das ganze System in sich zusammenbrechen, auch die Wirtschaft wird in sich zusammenbrechen, wir hätten Armut, wir hätten weniger zum Essen, wir haben so viele Menschen auf diesem Planeten, das würde alles den Kopf kosten und ich glaube am Ende des Tages, der Aktivist, der da sich auf die Straße setzt, der sieht das nicht so. Also der ist sich nicht so bewusst. Dem Einzigen, der hat die Scheuklappen auf und der möchte jetzt eine Veränderung, dass alles, dass wir nur noch mit den Blumen tanzen. Von A nach B fahren. Ja. Ja? Das ist aber nicht möglich, weißt du?
Ja. Ja, alle Leute, die so hardcore handeln, das kann ja alles seinen Wert haben.
Aber Aufmerksamkeit. Am Ende des Tages schnürt es Aufmerksamkeit, aber leider kriegen sie zu wenig Aufmerksamkeit, anscheinend. Ich bin halt gespannt, was dann noch kommt. Ja. Ja, weil, weißt du, wenn das Kind, wenn die Mara mehr oder weniger zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, dann schlagt sie, dann fetzt sie das Essen herum, dann haut sie sich am Boden, und weil halt nicht das passiert, was sie gerne hätte. Mhm. Also einzige Lösung ist Gewalt. Mhm. Und wir wissen, es beschreibt eigentlich jeder, ja, und wir tun es noch immer, und die primitivste Art und Weise, etwas zu verändern, ist Krieg. Das ist die primitivste und dümmste Art. Und wenn das jemand macht, dann ist der nicht wirklich intelligent und hat auch einen Weitblick. Dann hat er nur seine Sicht und er möchte auf Zwang das jetzt sofort ändern. Ja. Absurde, falsche Herangehensweise. Ja. Aber irgendwie schafft es dann doch, aber auch nur kurzfristig. Ja.
Und weil ja doch nichts jemals nur schlecht und nichts jemals nur gut ist, also ich glaube, keiner von uns beiden ist für kriegerische Gewaltauseinandersetzungen, aber auch die haben das Potenzial, einmal zu zerstören.
Ja.
Und wenn Dinge zerstört sind, ist Raum für Neues. Ja,
absolut.
Also,
bestes Beispiel ist ja auch die Zelle, du musst sie zerstören, musst ihr Raum geben, um aufzubauen, genauso wie in einer Beziehung. Ihr müsst euch gegenseitig zerstören. Mhm. Ich bin auch zu dem Schluss gekommen, machen wir das einfach persönlich jetzt, also auf meine Welt. Ich habe eine Welt, es gibt die Alex-Welt, es gibt die Carmen-Welt. Und wir müssen, beide Welten, Carmen und Alex Welt, müssen aufeinander prallen, zerstört werden, um einen Nährboden für Neues zu schaffen. Nicht umsonst hat die griechische Mythologie Venus, Mars und haben ein Kind bekommen, das sie dann Harmonie genannt haben. Eine neue harmonische Welt. Ja, der Hass, die Liebe, die Männlichkeit, das Weibliche.
Sind das die Griechen oder die Römer? Weil Venus, Mars
sind
doch... Klingen eher nach, also ja, sind Planeten, aber es klingt eher nach
griechischen Gott sein. Kann auch römische Gott sein. Ja.
Live-Chat.
Griechisch oder römisch. Bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Venus.
Einer der wichtigsten Faktoren Harmonie. Oder einer der wichtigsten Dinge, steht solche Fehler ein. Nur aus Fehlern lernt man. Nur aus dem Schlechten steht das Gute. Ja, aber es ist wirklich so. Also du, also ja. Nur aus schlechten Fehlern. Das heißt wirklich, Leute, ihr dürft niemals den Prozess kritisieren. Jemand, weil heutzutage, das haben wir eh schon so oft angesprochen, aber das liegt mir so, das ist mir so, so wichtig. Ich mal irgendwas zum Beispiel, oder euer Kind malt was, oder ihr random, ihr findet ja das scheiße. Ja, na klar, der hat das zum ersten Mal gemacht. Da muss man einfach sagen, hey cool, bemühe dich weiterhin, um eben irgendwann einmal besser zu werden durch den Prozess. Also veröffentlicht irgendwas, haut ein Bild raus, ja, und irgendwann einmal erkennt sie, okay, der hat halt das gesagt, aber es muss auch begründen, es hilft halt nicht, das finde ich scheiße, sondern ich finde es scheiße, weil, ja, das müssen wir immer tiefgründiger begründen, ne? Aber die meisten können das halt nicht artikulieren, weil Sprache so limitierend ist und das erfordert wirklich viele Ressourcen. Wir haben einfach die Zeit nicht mehr, ja. Hast du gegoogelt?
Ja, es scheint doch aus dem Griechischen zu kommen.
Ja, ja,
nur
ja.
Mars und Venus sind eigentlich römische Götter, aber die griechischen Äquivalente sind Ares, der Gott des Krieges, Mars, Ares, Krieg, und Aphrodite, Venus, ich weiß gar nicht, Aphrodite ist wahrscheinlich...
Es ist sowohl als auch, oder? Die diplomatischste Antwort ist einfach,
Liebe
es ist
und beides. Schönheit, Göttin der Liebe und Schönheit,
genau.
Und das Kind ist die Harmonie.
Ja? Genau. Ja. Die Harmonie sollte ja dann eigentlich von beiden sein, also die Balance. Das ist ja das Schöne. Auf jeden Fall, was ich aus wollte, man muss halt eben was zerstören, man muss beide Welten, beide Ansichten zerstören, um eben eine neue Weltansicht zu bekommen, eine neue Familie zu schaffen. Und ich glaube auch, dass das am Ende des Tages wir verlernt haben, weil jetzt kommt der spannende Punkt eigentlich, ich habe es geschafft, meine Frau zu erziehen und jetzt bin ich...
Alex Gref hat es geschafft, seine Frau zu erziehen.
Aber jetzt bin ich gespannt, was verstehst du unter Erziehung? Warum kommt jetzt dieser Lacher? Was verstehst du unter Erziehung?
Es klingt einfach nur lustig, oberflächlich. Aber wenn du mich fragst, was verstehe ich unter Erziehung?
Oder was versteht man unter Erziehung? Weil es ist ja schon sehr negativ behaftet, oder?
Okay, ich gehe jetzt gleich einmal ein bisschen auf die Metaebene. Ich hau jetzt einfach mal raus, was ich mir denke. Du sagst, was du dir dazu denkst. Wir alle erziehen uns die ganze Zeit gegenseitig.
Oder auch nicht.
Erziehen, nein. Ob wir es bewusst machen oder nicht bewusst machen, wir alle erziehen einander die ganze Zeit. Also wahrscheinlich würde man jetzt so im ersten Moment 0815 verschiedene Erziehung, Kindererziehung. Ich sage ihnen was Gutes, ich sage ihnen was Schlechtes, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Ja. In der Schule Erziehung, was Kinder dürfen oder nicht dürfen. Aber in jeder sozialen Gemeinschaft erziehen wir uns die ganze Zeit unaufhörbar gegenseitig. Was meine ich damit?
Ja.
Wir sind in einem sozialen Geflecht. Wir sind Freunde, wir sind Kollegen, Eltern, Kinder, wie auch immer. Wir geben uns die ganze Zeit gegenseitig Signale, was wir gut und nicht gut aneinander finden. Mhm. Ja? Du reagierst auf eine gewisse Art und Weise und ob ich dir jetzt mit Worten sage, hey Alex, das fand ich nicht gut oder hey Alex, richtig cool.
Oder du nur
oder ob ich einfach nur einen Blick habe, ob ich einfach schweige, wie ich darauf reagiere, sind alles Signale von mich
an dir. Was für eine Frequenz du ausstrahlst?
Die dir sagen, das fand er jetzt gut oder nicht gut.
Mhm.
Und damit unter Anführungsstrichen erziehe ich dich schon, ja? Wenn du auf diese
Signale hörst. Wenn ich mit dir sein möchte.
In jeder, draußen auf der Straße genauso. Ich gehe in ein Geschäft rein und bin freundlich, sage freundlich Hallo. Ich kriege ein freundliches Lächeln retour und ich wurde schon erzogen im Sinne von, aha, ein freundliches Hallo gibt mir Freundlichkeit zurück.
Geil.
Klack, ich sollte eher freundlich sein.
Geil, oder?
Ich schreie jemanden an, er schreit mich zurück an, im besten Fall. Auch das wieder ein Erziehungsmoment. Aha, Grant ist nicht so geil, ja?
Oder, was findet in Wirklichkeit statt? Du bist grantig, er ist grantig und er bleibt grantig und übertragt das dann weiter.
Ja.
Das ist halt die schlimme Erziehung. Der Hass erzieht sich selbst.
Aber ein Punkt noch und so findet Erziehung auch eben in einer Gesellschaft die ganze Zeit statt. Ich kriege die ganze Zeit Signale, wenn wie ich mich verhalte, nicht passend ist. Also nicht passend ist natürlich auch wieder relativ, weil was ist passend, was ist nicht passend. Jede Gesellschaft hat ihre eigene Definition. Aber in einer gegebenen Gesellschaft gibt es Normen, Werte, Regelmäßigkeit. Und wenn man sich zu sehr abseits dieser Norm verhält, dann kriegt man links und rechts Signale ab, dass man da gerade was falsch macht. Ja? Und das ist, das habe ich auch mal gehört von einem Psychologen, das ist übrigens unser Hauptmechanismus, wie wir geistig gesund bleiben.
Ja.
Wenn wir keinerlei Abgleich mit der Außenwelt, wenn wir keinerlei Abgleich mit anderen Leuten haben, woher soll ich wissen, was richtig und falsch, weil nichts ist per se richtig und falsch. Es gab Kulturen, wo Menschenopfer normal waren im Rahmen von spirituellen Praktiken.
Absurd, oder?
In unserer Gesellschaft ist das nicht ganz so, ja? Und so erziehen wir uns alle gegenseitig und halten uns auch gegenseitig geistig gesund, weil wir uns die ganze Zeit Signale geben, was noch okay ist und was nicht okay ist. Ja? Und dann wiederum gibt es aber in jeder Gesellschaft die Kreativen, die Künstler, die die Extremen und die Grenzen ausloten, was noch geht. Ja? Wie heißt dieser österreichische Künstler geheißen, der Stiere geschlachtet hat und dann mit deren Blut was gemacht hat? Sagt dir das was? Ganz berühmter österreichischer Künstler, super edgy halt, ja. Wirklich Tiere geschlachtet, Schweine und Stiere und dann mit dem, und das dann mit Fotos festgehalten, mit dem Blut Sachen gemalt.
Ich habe schon davon gehört, aber
grenzwertig, oder?
Ja,
jeder normale Mensch.
Aber er hat Aufmerksamkeit bekommen.
Jeder normale Mensch würde dafür verdammt werden, so was zum Teufel soll das?
Aber und, du, sobald du Künstler bist,
ist alles. Und das passt ja auch, weil wenn der normale Mensch das plötzlich anfängt zu machen, dann sagt die Gesellschaft zu Recht, Alter, was ist mit dir los? Ja. Wir verhaften dich entweder oder hauen dich in eine Irrenanstalt oder reden mal ordentlich mit dir. Aber Künstler sind auf dem äußersten Rand von dem, was noch Norm ist, um es auszuloten. Ja? Und dann kann es in alle Richtungen gehen. Dann kann die Masse sagen, wir finden das wirklich verachtenswert und das wollen wir auf keinen Fall. Aber dadurch, dass du es gemacht hast, wird es uns einmal bewusst, was wir eigentlich nicht wollen.
Also Künstler schafft Bewusstsein.
Schafft Bewusstsein für die Grenzen und wo wir eventuell hinwollen. Oder das Kollektiv, die Gesellschaft kommt drauf, hey, da ist irgendwas. Red mal drüber, weißt du? Also, das ist für mich
erzählt. Schöne Antwort. Du hättest, glaube ich, noch eine Stunde reden können. nein, geil. Du aber
deine Frau
ich, aber... Erst einmal vorweg, ich wollte einfach nur mal Aufmerksamkeit schnüren, aber in Wirklichkeit haben wir uns gegenseitig erzogen, dann nur noch nicht. Zuerst sie mich, ich sie jetzt da, ja, das ist das Schöne. Also das heißt, jetzt kommt der spannende Punkt, was ich auch auf hinaus will. Jede Handlung, jede Situation hat die Fähigkeit, uns zu erziehen. Mhm. Wir müssen es nur erkennen und auch den Lehrmeister, das heißt, Lehrmeister muss jetzt nicht 100 Jahre sein, sondern es kann auch meine Tochter sein. Die ist tagtäglich mein Lehrmeister. Ich nehme es an und versuche herauszufinden, was ich daraus erlernen kann. Ja? Mhm. Und warum ich dich so penetrant mehr oder weniger gefragt habe, was bei dich Erziehung bedeutet. Jetzt kommt der springende Punkt, was wir leider ein bisschen missverstanden haben, weil jedes Objekt bekommt eine Subjektivität. Also das heißt, ein Objekt betrachten wir quasi und wir versuchen es dann zu verstehen, zu fühlen und auch in den Kontext daraus zu lesen. Mhm. Und Beziehung hat leider, finde ich, den falschen Kontext heutzutage. Weil Beziehung bedeutet, man nutzt Autorität aus, es ist ein Zwang. Mhm. Ja? Wenn du jemandem sagst, bitte erzieh dein Kind mehr, dann versteht man eigentlich in erster Linie gleich einmal, okay, ich muss mehr einschränken, ich muss mehr sagen, was das Kind zu tun hat und so weiter. Ja? Mhm. Weil das ist ja klar, wenn ich eine Erziehung haben möchte, dann soll er das so sehen, wie ich das sehen möchte. Das ist aber keine Erziehung, das ist keine wahre Erziehung. Mhm. Eine wahre Erziehung ist es, gegenseitig zu erziehen. Das heißt, nicht Autorität, Vater erzieht die Tochter, sondern beide erziehen sich gegenseitig, auf Augenhöhe.
Aber, ich wollte gerade sagen, aber nicht auf der perfekten Augenhöhe, weil du als Vater bist schon länger auf diesem Planeten, hast mehr Erfahrungen gemacht,
hast
mehr Erinnerungen etc.
Ja, das stimmt, gebe ich dir recht.
Also schon nur, weil etwas gegenseitig ist, nur weil etwas in beide Richtungen
aber du fließt, weißt doch,
heißt das ja nicht, dass es immer symmetrisch sein muss.
Absolut. Aber du weißt doch, was ich hinaus will. Und ich beobachte auf sehr vieles, wisst ihr. Und ich sehe halt wirklich, wie viele auf Zwang einfach die Leute erziehen wollen. Und natürlich kommt das dann halt jeder sehr autoritär rüber. Mhm. Und das ist halt nicht wirklich der Sinn an der ganzen Sache, weil was erzeuge ich dadurch? Hass. Ja? Mhm. Bestes Beispiel, ich war gestern mit der Mara in der Sandkiste und dann war ein älterer Herr, ich glaube es war sein Opa vom Sohnemann und der hat halt mit dem Wasserhahn gespielt, ja, und er hat das halt länger laufen lassen und natürlich ist es nach unten geronnen und halt weiter, ja, und es entsteht ein Schlamm, was jetzt nicht wirklich die Tragödie ist, weil was ist, wenn es regnet? Wurscht. Auf jeden Fall, was hat der gesagt? Er hat zu ihm gesagt, hör auf, er hat nicht gleich aufgehört und dann hat er gesagt, erst hör auf oder rede ich Chinesisch. Mhm. Und dann steht der Bub da, voll schockiert, weil er das ja nicht versteht, was von ihm kommt. Also er hat das ja nicht verstanden, er war so 2-3 Jahre, weil rede ich Chinesisch? Und dann denke ich mir so, was macht das mit einem, weißt du, was ich meine? Mhm. Und er agiert halt so, wie er mit seiner Frau reden würde oder mit anderen Menschen. Und das hat dann natürlich einen Einfluss. Und da kommen wir auch zu dem sprengenden Punkt, was du eigentlich jetzt vorher philosophierst, beziehungsweise was ich dich gefragt habe, was bedeutet Erziehung? Mhm. Dass wir uns oft nicht der Verantwortung bewusst sind. Mhm. Das ist der springende Punkt. Ja. Also es gehört wieder mehr Verantwortung dem Bürger zugeschrieben. Mhm. Ja. Und damit meine ich, jede Handlung, alles was du tust, wie du schaust, wie du denkst, wie du bist, hat einen Einfluss auf dein Umfeld, auf die Welt. Ja. Das heißt, lieber Klimaaktivist, arbeite zuerst einmal an dich selber. Wenn du wirklich, bekomme ein Kind und arbeite mit dem Kind. Das ist der wichtigste Nährboden, Kinder zu bekommen und auch eine richtige Weltanschauung zu schaffen und auch dem Bewusstsein, dieses Kind zu erziehen. Da meine ich damit, einen Wertblick zu haben und nicht einsichtig, stierig, stur zu sein. Ich muss das jetzt machen, weil das so verlangt wird. Nein, das erzeugt nur Frust. Ja? Das ist nicht das wirkliche, tatsächliche Sein. Ja? Auf das wollte ich am Ende des Tages raus. Und wie gesagt, man muss ein Team werden. Und wir haben verlernt, Team zu sein. Wir haben verlernt, eine Gesellschaft zu sein. Das ist ein Spiegelbild davon. Das wird sich auch in den Wahlen widerspiegeln. Und dann brennt der Hut schon mehr oder weniger.
Ich finde das eine extrem interessante Perspektive. Und ich frage mich, ob das bei Leuten was auslösen würde, zu sagen, hey, dein Verhalten, also du hast Verantwortung. Ob du willst oder nicht, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Aber dein alltägliches Tag ein, Tag aus Verhalten gibt dir Verantwortung. Ja. Weil wenn du grantig durch die Welt gehst, Leute anschreist, ungut bist, du könntest meinen, ja, hinter mir die Sinnflut, ich bin ich mache, was ich will, passt schon. Hab du dich lieber im Griff, aber du beeinflusst dein Umfeld und prägst dadurch die Leute, mit denen du in Interaktion bist.
Ja.
Und dann sind wir wieder beim Buddhismus. Nährst du die Saat des Hasses oder nährst du die Saat des Guten? Ja? Ja,
absolut.
Aber ich verstehe auch, wenn Leute das so nicht wahrhaben wollen, weil wer hat denn schon gerne so viel Verantwortung?
Ja,
wer hat denn schon gerne überhaupt Verantwortung?
Ja, vor allem in der heutigen irgendwie Zeit. Wollen sie schon, aber irgendwie, haben, dann nicht.
Nein, ich glaube in der heutigen Zeit nicht. Warum sage ich das? Weil zum Beispiel im Business-Setting, in Firmen, der Trend momentan bei jungen Leuten ist, die wollen immer weniger in Verantwortungspositionen hinein. Wo man sich früher, 60er, 70er, 80er,
aber warum?
Darum gestritten hat, hey, ich will ins Mittelmanagement, Management und Chef werden. Die jungen Leute wollen das immer weniger.
Warum?
Weil es Arbeit ist.
Genau.
Verantwortung ist Verantwortung.
Voll. Nein, es geht um Arbeit.
Ja.
Es will ja heute keiner mehr arbeiten.
Ja.
Naja, ist die Wahrheit.
Ja.
Warum glaubst du, wird so viel in KI investiert, dass endlich einmal Maschinen das übernehmen, weil man Angst hat, dass die Leute nur noch herumliegen? Weißt du, was ich meine? Also jetzt überspitzt ausgedrückt. Ja? Das ist die Realität und wir sollen uns nicht blind machen der Realität. Und man kann, jetzt kommt der spannende Punkt, man kann nur der Realität einem bewusst sein, wenn ich nicht das Verlangen habe, den einen und den anderen nachzugehen, sondern innehalte und eben alles betrachte, sowohl das Gute, auch das Schlechte.
Ja. Ja?
Und es gibt keine toxische Beziehung.
Mhm.
Es gibt die toxische Beziehung nicht.
Okay.
Es ist eine Illusion.
Ja.
Toxisch ist nur der zu sich selbst ist.
Mhm.
Also zum Beispiel, du hast eine Beziehung, zum Beispiel mit einer Frau, die gehst du ein und die ist halt nicht wirklich ein gutes Verhältnis. Also es wäre sehr aggressiv und sehr, sehr schwierig. Na, warum? Weil beide erstens sich nicht verstehen und im tiefen Kern lieben sie sich ja. Weißt, wie haben sie zusammengefunden? Wie haben sie ein Kind erzeugt? Das steht nur durch Liebe. Ja? Lass jetzt einmal dahingestellt. Aber irgendwann, wer streitet miteinander? Die Ratio, der Verstand, der streitet. Weil jetzt noch weiter ein größeres.
Also, es gibt keine, also was meinst du? Es gibt überhaupt kein toxisches Verhalten oder die Beziehung an sich ist nicht toxisch? Weil was ist zum Beispiel mit dem... sehr realistischen und möglichen Beispiel, zwei Leute kommen zusammen und es gibt grundsätzlich eine Grundanziehung, sonst wird sie gar nicht zusammenkommen, aber eine der beiden Parteien legt eindeutig manipulatives, zerstörerisches Verhalten an den Tag und nutzt dabei die Schwäche der anderen Person aus.
Das stimmt, aber dann ist ja die Person schuld. Also ich meine, diese Illusion, weißt du, man kann ja sagen, na, das hat nicht gepasst, weil es war einfach zu toxisch oder so, weißt du, wie ich das meine? Aber in Wirklichkeit, das ist schwer zu vermitteln, also wirklich, also da komme ich jetzt ein bisschen sprachlich an meinen Limits. Aber auf jeden Fall, auf was ich hinaus will, wenn jeder die Verantwortung übernimmt über seine Handlung und denen bewusst ist.
Okay, aber das ist halt wirklich Best Case, wir leben fast schon im Paradies-Szenario. Ja. Also ich bin auch überzeugt davon, es ist rein theoretisch gar nicht so schwer, das Paradies auf Erden herbeizuführen.
Ja.
Die Prinzipien dafür sind relativ klar am Tisch.
Ja.
Die sind in alten Texten, die sind teilweise in modernen psychologischen Ansätzen. Das habe ich auch letztens dir und einem Kumpel von mir gesagt. So, ich bin jetzt auch endlich auf dem Punkt, wo ich sage, das Leben an sich ist gar nicht so schwer.
Ja.
Aber dementsprechend unendlich schwerer ist dann die Umsetzung.
Ja, absolut.
Angefangen bei erkenne dich selbst, über erkenne deine Handlungen, über verändere deine Handlungen, bis hin zu lebe dann in einem nachhaltigen Kreislauf. Ja?
Ja.
Und wenn du sagst, es wäre gar nicht toxisch, wenn beide Parteien dementsprechend handeln, wir sind Gefangene unserer selbst.
Ich weiß.
Wir sind Gefangene in unserer Prägung, wir sind Gefangene in unseren Gedanken, in unseren Vorstellungen. Und dann kann dir noch so sehr auch bewusst sein, was du tust, ist eigentlich scheiße und du kommst trotzdem nicht raus.
Absolut, sehe ich auch so. Aber wenn wir diese Sicht endlich hätten, hätten wir unendlichen Frieden.
Mhm.
Und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin davon überzeugt, dass ich fast es geschafft habe. Also ich habe es fast geschafft mit meiner Frau.
Ja.
Und es geht ja gar nicht jetzt um eine Frau, sondern es geht einfach um Mann und Frau. Es geht ja heutzutage, können die meisten gar keine Beziehung mehr führen. Das hat ja seine Gründe. Und warum? Weil jeder das Verlangen hat, Anerkennung zu haben. Ich bin ja der Wichtigste. Wir leben in einem Egoismus, Narzissmus. Und das beschäftigt mich ja sehr, sehr, sehr. Und am Ende des Tages erkennt man einfach, wenn man beide Einsicht hat und Liebe, das heißt, man versteht den anderen, warum der das macht, weil er genauso seinen Filter hat und genauso seine Vergangenheit einen Einfluss, weil wir haben ja auch schon oft gesagt, wir sind mehr die Vergangenheit, als wir wirklich glauben. Ja. Und wenn ich das einmal erkenne und dann auch versuche zu erarbeiten mit einem Team, die Frau, die Ehe, die Religion, der Christentum hat sich ja was überlegt. Natürlich hat leider, ja, der Mann, unter Anführungszeichen, es hätte die Frau genauso sein können, aber der Mann hat sich das System ausgenutzt. So wie jedes, eine Idee bekommt irgendwann einmal einen Nutzen und man nutzt es dann auch aus. Also jedes Werkzeug, das ich benutze, wird einmal von mir benutzt. Ja? Mhm. Absolut. Bestes Beispiel, Koffein, Training, HIIT-Training. Wir wollten das eigentlich als Werkzeug nutzen und in Wirklichkeit nutzt HIIT uns jetzt mehr, als es nutzt. Es führt mehr zum Schaden, als es uns bringt.
Das ist doch zum Werkzeug.
Ja, absurd, oder? Das ist, weil einfach die Einsicht und die Erkenntnis halt fehlt am Ende des Tages. Aber wir wissen ja, von einem Extremen zum anderen führt uns zum Mittelweg. Ja? Mhm. Aber das ist halt der Fall. Und auf was ich hinaus will, der Mann und die Frau wollen sich gegenseitig nicht mehr erziehen, gegenseitig. Wir haben es halt verloren. Ja? Und wie gesagt, wir müssen uns gegenseitig erziehen, um ein Team zu werden, um eine Ehe zu werden. Das funktioniert sonst nicht mehr. Mhm. Ja? Und man hat, weißt du, wir sind ja in so verschiedenen Stadien. Am Anfang hat man das versucht, im Zwang auszulösen. Das heißt, der Mann hat der Frau gesagt, was zu tun ist, weil es einfach in kürzester Zeit sehr leicht ist. Durch Zwang, durch Krieg, durch Hass erreiche ich in kürzester Zeit eine Veränderung. Aber wenn ich den langen, den geduldigen, den liebevollen Weg gehe, dauert das ewig.
Wir können jetzt eine eigene Diskussion darüber aufmachen, weil du sagst, am Anfang war das, am Anfang hat der Mann der Frau gesagt, was zu tun ist. Ich weiß nicht, ob das der Anfang war.
Ja, der Anfang, also. Wenn wir aus dem Garten von Eden ausgetreten sind. Also der Anfang auf Materialismus aufgebaute Welt. Mehr oder weniger, das war definitiv.
Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich weiß nicht, ob
am Anfang der Zeit. Ja, nicht am Anfang der Zeit. Ich meine dann, wo es wirklich darum gegangen ist, dass wir etwas bauen. Ja? Aber das sei jetzt einmal dahingestellt, da müssen wir wirklich eine eigene Diskussion aufführen. Ja. Aber wie gesagt, häng dich da nicht so auf das Wörtliche auf, sondern einfach auf was ich hinaus will, und das tue ich jetzt nochmal zusammenfassen. Ich wollte einfach da hinaus, dass wir als Familie, wir haben einfach verlernt, Familie zu sein in der Stadt zum Beispiel. Es ist einfach nur noch eine Dreierkonstellation, wenn überhaupt. Und das ist halt schade irgendwie. Wir müssen wieder lernen, miteinander und wirklich miteinander. Ja, und Einsicht auf das Individuum zu bekommen. Und natürlich hat jeder seine Eigenheiten.
Ich bin 1000% deiner Meinung, und es ist, glaube ich, relativ klar, dass soziale Isolation, selbst wenn du sagst, du hast einen Partner und ein Kind und Dreierkonstellation, das ist zu wenig, das macht uns nicht glücklich.
Nein.
Wir sind dann glücklicher, wenn wir in einem schönen, großen sozialen Netzwerk eingepflegt sind. Ein enges Dorf, eine enge Community. Und da bin ich 100% davon überzeugt, und das sehe ich auch so und spüre das auch so. Aber dann sind wir wieder beim Thema, da bin ich persönlich überhaupt kein gutes Beispiel. Wenn ich trainieren gehe, ins Gym zum Beispiel, habe ich wie fast jeder die Ohrstöpsel drin, weil ich keinen Bock habe, mit irgendwem da drin zu reden. Ich will meine Musik hören oder meinen Podcast.
Und alle sagen, der Egoist, der Wahnsinn,
wo Triathlet kommt schon wieder. Und weiß aber gleichzeitig, dass ich zu einem kleinen Promill natürlich dazu beitrage, dass es dann auch so bleibt. Und ich habe jetzt einen Hund seit 3 Monaten. Und ich sag's dir, diese Hundepark-Community ist ja so geil. Hundebesitzer untereinander, eigentlich ist das wunderschön. Man versteht sich auf einer gewissen Ebene, weil alle das Gleiche durchmachen. Die sind alle sehr tolerant miteinander und teilen viel. Aber ich sitze auch oft im Hundepark und denke mir, bitte lasst mich alle anklären. Ich möchte jetzt einfach meinen Kaffee trinken und mein Buch lesen. Ich nicke euch zu, wenn ihr reinkommt, ist alles schön und gut, aber ich mag nicht, ja. Und schöner wär's, wenn das einfach diese Community ist, derer du auch ein Teil bist. Also ich bin da auch selber kein gutes Beispiel. Ne?
Oder es war auch schön, dass die Leute, die in den Park hineinkommen, spüren, dass du jetzt deine Ruhe willst, ohne dass du jetzt arrogant
wirst. Was sie übrigens machen tatsächlich. Also es scheint ganz gut zu funktionieren. Ja? Dass man manchmal aufgelegt ist und dann auch viel redet und dann wieder nicht. Das ist eine schöne Harmonie. Das scheint zu fließen. Irgendwie ist der Hundepark, die Hunde-Community ist ein guter Sweet-Spot, wo Dinge noch gut funktionieren.
Ja, oder Kinder. Oder Kinder. Genau, ja. Da kommst du auch mehr in
schon, du bist ja Setting und so ist genau, wahrscheinlich auch ein relativ harmonisches
Setting. Genau, naja, du bist Setting, ja auch oder? Dann, wobei es schwierig ist, was ich echt lustig finde und auch beobachte natürlich, im Schnitt ist es noch immer so, dass die meisten Kinder von den Mamas betreut werden. Mhm. Und natürlich, wenn du dann einen Mama hast, der gut aussehend ist, der vielleicht, I don't know, lassen wir jetzt im Raum stehen, rüberkommt wie jemand, dann wird halt dann nicht vielleicht so angesprochen, mhm. wie man sich das, oder weißt du, das ist halt schwierig dann eigentlich, weil mir das noch immer dieser Filter und diese Barriere leider da ist, ja, aber nicht umsonst lasse ich mir die Haare lang wachsen.
Damit du mehr inkognito undercover am Spielplatz mit deiner Tochter abhängen kannst, ja. Ja, lustig, ja, wir erziehen uns alle gegenseitig und es wäre, glaube ich, echt wichtig zu verstehen, welche Verantwortung damit einhergeht und dann wieder zurück auf Square One zu kommen, erkenne dich selbst. Nach welchen Prinzipien orientiere ich mich eigentlich im Leben? Orientiere ich mich an den Prinzipien der Liebe und des Verständnisses? So klischeehaft und abgedroschen, das jetzt klingt, oder? Bin ich orientiert an den Prinzipien des Hasses, des Neids, der Sucht nach Dingen? Also immer ein Teil von allem, aber was dominiert eigentlich, ja?
Absolut.
Und bin ich auch in der Lage, den Schmerz anzuerkennen, wenn ich erkenne, fuck, ja, eine der Hauptmotivatoren in meinem Leben ist halt Besitz und Gram und Eifersucht und Scheiße.
Und fuck, Geld,
Ruhm, Gier. Was mache ich jetzt damit, Gier, ja?
Und dann weiß man schon, wenn jemand so quasi durchs Leben geht, dann würde ich den nicht wählen. Weißt du, was ich damit meine? Also absolut. Also ja. Es ist halt, wir müssen wirklich jetzt einmal Verantwortung nehmen und uns gesellschaftlich verändern, weil wir haben ja eh alles jetzt noch mehr zu haben, das führt nur uns zu einem Ruin am Ende des Tages.
Ja. Und ich habe das, glaube ich, schon sicher 50 Mal angesprochen, aber ich habe, seit ich das erste Mal gesagt habe, noch meine Meinung dazu nicht ändern können. Ich glaube, dass das Fundament von diesem respektvollen Umgehen miteinander, das Schöne sich gegenseitig erziehen und so weiter, die Empathie ist, das Verständnis.
Ja, Mitgefühl, ja.
Und die Art von Empathie, die jetzt nicht unbedingt bedeutet, ich fühle, was du fühlst, das können nicht alle, das können einfach nicht alle, aber es gibt die andere Art von Empathie.
Verstandesmäßig mehr oder weniger.
Die kognitive, wenn du so willst, oder verkörperte Empathie, die, auch wenn ich jetzt nicht fühle, was du fühlst, aber ich kann mir einreden lassen, dass das seine Gründe hat.
Ja.
Und dadurch bin ich dir nicht automatisch böse. Ich kann es immer noch verachtenswert und scheiße finden, was du tust, aber dadurch, dass ich verstehen kann, wo es herkommt, habe ich überhaupt die Möglichkeit, dir dann mit Liebe und Verständnis zu begegnen, um einmal die Situation zu entschärfen, um dir wirklich zuzuhören, um dann auch tatsächlich einen fruchtvollen Weg zur Veränderung zu bestreiten überhaupt, ja? Weil wenn ich automatisch mit Unverständnis und Hass begegne, werde ich nichts in dir auslösen. Was nicht heißt, dass es nicht manche Leute gibt, die, wenn sie dann einen ordentlichen Schwall Hass bekommen, dadurch umdenken. Es gibt ja immer alle möglichen Kombinationen. Aber im Schnitt ändern sich Leute nicht gerade dann bereitwillig, wenn sie nur angeschrien werden. Ja? Leute haben mehr Bereitschaft zur Veränderung und zum Austausch, wenn sie das Gefühl haben, dass sie irgendwo auch verstanden worden sind.
Mhm.
Und das geht irgendwie nur durch dieses Prinzip von der Empathie.
Und jetzt kommt der spannende Punkt, das habe ich mir auch gleich notiert, nochmals, damit ich das wirklich in meinem Geiste mehr oder weniger festige. Mhm. Die wahre Intelligenz ist die Empathie, die Natur, die Liebe. Mhm. Das ist die wahre Intelligenz, die Intelligenz, die wir nicht verstehen.
Diesen philosophischen Erguss werde ich jetzt gleich einmal mit dem, das war so gut, da müssen wir gleich die rufen. Wir haben jetzt nämlich coole Sounds, ich weiß nicht, wie das geklungen hat, vielleicht schneiden wir es raus. Mann, Alex, Wahnsinn. Dazu kann ich nur sagen, verändert euch stets und durch den Wandeln und durch die Veränderung bleibt ihr gleichzeitig euer Selbst und all das verkörpert sich in Rework.